SRF 3.
Die USA deckeln die Zahl der Flüchtlinge. Was sagt das Völkerrecht dazu? Unternehmen heuern Ex-Politiker an. Wie funktioniert diese Symbiose? Hacker ist ein neues Berufsfeld. Was unterscheidet die Guten von den Bösen? Antworten in diesem Info 3. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. 45.000 Personen pro Jahr. Diese Obergrenze für Flüchtlinge gilt in den USA ab morgen. Dies hat Präsident Trump verfügt. Dass er weniger Flüchtlinge ins Land lassen will, war längst bekannt. Doch die genaue Zahl hat trotzdem viele frappiert. Denn im letzten vollen Obama-Jahr sind 85.000 Flüchtlinge aufgenommen worden, also fast doppelt so viel. Und davor waren es noch mehr. Nun gibt es Migrationsquoten auch in anderen Ländern, aber diese ist speziell für Flüchtlinge gedacht. Ich habe Fredrik Steiger in Washington gefragt, darf man Flüchtlinge vom Völkerrecht her überhaupt abweisen, weil eine bestimmte Obergrenze erreicht ist?
Nein, Quoten stehen eigentlich im Widerspruch zur Genfer Flüchtlingskonvention. Diese von 147 UNO-Mitgliedern unterzeichnete Konvention gibt ja ein Recht auf Schutz, zwar nicht auf dauerhaftes Asyl, aber man darf Leute, die Schutz benötigen, nicht einfach zurückschicken. Die Bedingung ist die, diese Menschen müssen politisch, religiös oder wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit, wegen der Hautfarbe bedroht sein. Und nach heutigem Verständnis sind auch Kriegsflüchtlinge schutzbedürftig. Und wer diese Bedingungen erfüllt, den darf man nicht einfach sagen, tut uns leid, die Quote ist ausgeschöpft, du musst jetzt zurück.
Trotzdem ist das der Plan. Muss Trump demnach mit Widerstand rechnen, zum Beispiel mit Klagen wie bei seinem Einreisestopp?
Es gibt im Moment viele Proteste hier, zum Teil auch von oppositionellen Politikern, die vor allem damit argumentieren, die Vereinigten Staaten verlieren ihre Vorbildwirkung, ihren Führungsanspruch, wenn sie so engherzig Quoten festlegten. Es gibt auch Proteste von Kirchen, von Flüchtlingshilfsorganisationen. Aber Klagen halte ich für eher unwahrscheinlich, weil sie nicht sehr erfolgsversprechend sind. Und es ist ja auch eine Tatsache, dass auch andere Länder Quoten festgelegt haben, beispielsweise Österreich. Und wiederum andere, auch reiche Länder wie Singapur oder Saudi-Arabien, das Abkommen nicht mal unterzeichnet haben. Also da sind die Vereinigten Staaten nicht allein. Was allerdings jetzt eben schon bemerkenswert ist, dass sie als grosses, reiches Land diese Quote sehr, sehr niedrig ansetzen.
Zur Begründung sagt der US-Präsident, es sei gefährlich, wenn zu viele Flüchtlinge im Land seien für die USA. Ist das plausibel?
Die Sicherheit der Bevölkerung ist natürlich ein legitimes Interesse. Andererseits legt das Weiße Haus überhaupt keine Belege dafür vor, dass Flüchtlinge die Sicherheit stärker bedrohen würden als beispielsweise Migranten oder sogar gewisse Teile der amerikanischen Bevölkerung, die einen amerikanischen Pass haben. Und die amerikanische Argumentation ist auch doppelbödig. Auf einer Seite wird in der Tat mit der Sicherheit, mit der Verhütung von Terrorattacken argumentiert, auf der anderen Seite aber auch damit, dass es einen riesigen Stau im Asylverfahren gebe. Und da könnte man natürlich argumentieren, dann müssen sie halt mehr Personal einstellen, wie das die Schweiz in vergleichbaren Fällen etwa auch schon getan hat.
In Europa scheitern Rückschaffungen ja oft daran, dass man die Herkunft der Menschen nicht belegen kann, dass die Länder Flüchtlinge nicht zurücknehmen. Wie will denn Trump die Quote praktisch umsetzen?
Zum einen haben die Vereinigten Staaten natürlich den Vorteil, dass viele Flüchtlinge gar nicht direkt ins Land kommen. Das Land ist ein Stück weit geschützt durch zwei große Meere, den Pazifik und den Atlantik. Also es ist weniger ein direkter Zugang möglich wie in Europa. Und die Idee ist natürlich schon auch, wenn die Quote reicht ist, dann macht man einfach die Türe zu, dann nimmt man niemanden mehr auf. Und ganz sicher steckt auch die Hoffnung dahinter, dass diese tiefe Quote eine abschreckende Wirkung entfaltet. Das heißt, die Leute werden woanders ihr Glück versuchen. Also man gibt das Problem einfach ab auf europäische Länder oder auf das wesentlich großzügigere benachbarte Kanada.
Informationen von Fredrik Steiger. Er berichtet für Radio SRF momentan aus Washington. Und nun zu den Nachrichten mit Yvonne Lambricker. Dort geht es zuerst um die spanische Polizei. Diese geht weiter gegen die Unabhängigkeitsabstimmung in Katalonien vor.
Nach Angaben der Zentralregierung hat die spanische Polizei die Software für die geplante Abstimmung zerstört. Mit dem Computerprogramm hätten morgen die Resultate aus den Stimmlokalen an die regionale Zentrale übermittelt werden sollen. Außerdem hätte die Software eine Art Online-Abstimmung möglich gemacht. Ein Sprecher der spanischen Zentralregierung nannte die Polizeiaktion einen Schlag gegen die Organisation der illegalen Abstimmung. Die katalanische Regionalregierung will morgen eine Abstimmung durchführen über eine Loslösung Kataloniens vom spanischen Staat. In Konstanz haben die Behörden über den Ermittlungsstand im Fall des Supermarkterpressers informiert. Der 55-jährige Festgenommene sei dringend tatverdächtigt, sagte der zuständige Staatsanwalt von Baden-Württemberg. In der Wohnung des Mannes habe man eine Flasche mit dem Gift gefunden, das in den 5 Gläsern mit Babynahrung in Friedrichshafen nachgewiesen worden war. Es könne nicht ganz ausgeschlossen werden, dass noch mehr verunreinigte Lebensmittel im Umlauf seien, erklärte ein Polizeisprecher. Man gehe von einem Einzeltäter aus. In Spino bei Bondo im Bergell sollen nach dem Bergsturz erste Häuser vom Schutt befreit werden. Das teilte die Gemeinde mit. Angehörige der Armee, Zivilschützer und Gemeindearbeiter werden voraussichtlich am Dienstag mit der Räumung des Schutts in Spino beginnen. Dort seien in einigen Häusern Kellerräume und Erdgeschosse bis zur Decke mit Schutt gefüllt. Die USA haben erstmals direkte Gespräche mit Nordkorea angeregt. Man suche den Kontakt mit der Führung Nordkoreas, um mögliche Verhandlungen über Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm zu prüfen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson in Peking. Tillerson führt an diesem Wochenende Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi. Schwerpunkt ist der Konflikt mit Nordkorea. Das Wetter in der Nacht regnet es verbreitet. Morgen gibt es im Osten und Süden zunächst noch Regen, dann wird es von Westen allmählich sonniger bei 16 Grad im Norden und 18 Grad im Süden.
Info 3 Abend.
Heute noch Politiker, morgen schon ein Mann der Wirtschaft. Das ist gang und gäbe. Aktuelles Beispiel der ehemalige deutsche Kanzler Gerhard Schröder beim russischen Energiekonzern Rosneft. Dann der frühere französische Premierminister François Fillon bei einem Vermögensverwalter oder Ex-EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso mit seinem Mandat bei der Bank Goldman Sachs. Wie zahlt sich das für die Unternehmen konkret aus? Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Im unternehmerischen Alltag braucht es Fachkräfte, die wissen, wie man ein Produkt herstellt und vermarktet. Im Verwaltungsrat, also auf der strategischen Ebene, sind andere Qualitäten gefragt. Die Zukunft antizipieren, die richtigen Leute kennen, die Politik beeinflussen können, damit sich das Unternehmen Vorteile gegenüber der Konkurrenz verschaffen kann. Spitzenpolitiker passten da oft sehr gut auf dieses Stellenprofil, sagt Headhunter Max Schnopp.
Es gibt auch in der Schweiz verschiedenste Unternehmen, die natürlich schauen, welcher Politiker zieht sich wann zurück und ist das jemand, der eben das Gewicht hat, auch die Beziehungsnetze hat, wo er uns wirklich was bringen könnte, wenn er im Verwaltungsrat ist.
Durch ihr Beziehungsnetz können bekannte Ex-Politiker Türöffner sein. Oder anders gesagt, dank ihnen gewinnen Unternehmen Aufträge, die sie sonst nicht bekommen hätten, selbst bei streng regulierten öffentlichen Ausschreibungen. Außerdem wissen ehemalige Politikerinnen und Politiker genau, wie die politischen Prozesse ablaufen, an welchen Schrauben man zu welchem Zeitpunkt drehen muss. Neben diesem Wissen und den nötigen Kontakten stellen Unternehmen oft auch Politiker an, um ihr Image aufzubessern, ergänzt Max Schnopp. Das sei auch im aktuellen Fall Schröder-Rosneft so.
Auch dieses Unternehmen hat ja teilweise auch negative Zeilen mal geschrieben. Es hilft dem Unternehmen natürlich, das Image im positiven Sinn aufzupolieren, weil Schröder war ja eigentlich für einen Politiker eine sehr integre Persönlichkeit.
Was ehemalige Spitzenpolitiker den Unternehmen tatsächlich bringen, lässt sich nicht messen. Aber die Erwartungen sind groß. So erstaunt es nicht, dass Unternehmen zuhauf Politiker anheuern, für gutes Geld notabene. Die Organisation Transparency International, die sich gegen Korruption einsetzt, hat die Situation in der EU untersucht. Von den 27 früheren EU-Kommissären arbeiten heute mehr als die Hälfte bei einem privaten Unternehmen, das in Brüssel aktiv Lobbying betreibt. Ehemalige EU-Spitzenpolitiker versuchen also Einfluss auf amtierende EU-Politiker zu nehmen. Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International Schweiz.
Es besteht dadurch die Gefahr, dass die relevanten politischen Entscheide in dunklen Hinterzimmern getroffen werden und eben nicht im Rahmen der vorgesehenen demokratischen Gefäße.
Für ihn ist darum klar, das bestehende Berufsverbot für EU-Kommissäre von heute 1,5 Jahren müsste auf 3 Jahre verlängert werden.
Info 3 Abend.
Sie stehlen Daten, legen Systeme lahm, sie schnüffeln in den Computern von Verwaltungen, Unternehmen und Armeen herum. So stellt man sich Hacker vor, wohl oft zu Recht. Aber es gibt nicht nur böse, sondern auch gute Hacker. Sie helfen dabei, Systeme zu schützen und Angriffe abzuwehren. Um sie zu finden, werden Turniere für Junghacker veranstaltet. Für die Europameisterschaft haben sich diesmal auch 10 Schweizer qualifiziert. 2 von ihnen hat Ivan Santoro beim Training in Zürich getroffen.
Anthony Schneider aus dem Baselbiet und Loris Reifers Biel. Beide 21 klappen ihre Laptops auf in einem Schulzimmer der Zürcher Fachhochschule ZHW. Sie haben sich den heutigen Samstag reserviert, um zu trainieren für die Nachwuchs-Hacker-EM in Malaga. Die beiden sind 2 der 10 Schweizer Finalisten. Sie gehören also zu den besten jungen Hackern der Schweiz und zu den guten. Sie sind also eine Art Netzpolizisten und genau dies sei das Spannende, sagt Loris Reif.
Also es ist so ein bisschen wie ein Rätsel. Und wenn man dann etwas löst oder etwas findet, dann ist das ein ziemlich gutes Gefühl.
Noch sind die beiden Informatikstudenten, aber sie sind festen Willens, Hacken zu ihrem Beruf zu machen. Gute Hacker sollen künftig keine rare Spezie mehr sein, sondern ein normaler Beruf. Dafür sei diese EM eine gute Plattform, sagt Nachwuchshacker Schneider.
Wir gehen in die Richtung, dass wir einen Beruf daraus machen wollen, der bezahlbar ist für Firmen. Weil das ist ja das Ziel, dass jeder einen Security Engineer hat oder einen Sicherheitsbeauftragten.
Künftig sollen sich also auch die KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen, einen guten Hacker leisten können, sagt Schneider. Um die Nachwuchsförderung kümmert sich der Verein Swiss Cyberstorm. Es sei dringend nötig, dass man mehr junge Leute für IT-Berufe und vor allem für die IT-Sicherheit finde, sagt Swiss Cyberstorm-Präsident Bernhard Tellenbach. Er hat dann auch den heutigen Trainingsevent organisiert. Man dürfe den Anschluss mit dem Ausland nicht verpassen, sagte er.
Also wenn man in Europa etwas schaut, gibt es sicher Länder, wo viel aktiver etwas gemacht wird. Spanien hat eine sehr aktive Jugendförderung auch dort oder auch Deutschland hat zahlenmäßig deutlich mehr.
Dabei war die Schweiz einst Pionierin auf diesem Gebiet. So wurde hier das erste Hacker-Turnier veranstaltet, bevor sich dann immer mehr europäische Länder anschlossen und es nun bereits zum 3. Mal zu einer Hacker-EM kommt. Swiss Cyberstorm-Präsident Tellenbach hofft deshalb auf gute Resultate der 10 Schweizer Finalisten in Malaga. Denn ein gutes Abschneiden der Schweizer EM-Teilnehmer, das sei die beste Werbung für den Beruf des guten Hackers.
Kompakt informiert auf Radio SRF und auf der SRF-App. Im Info 3 Studio war Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.